mitgeben würde. Und zwar, da könnte man jetzt einen ganzen Tag drüber reden. Ne? Ich habe es auch so ein bisschen überschrieben mit der Liebe, das kann dauern. Es ist auch gut, dass es dauert und immer noch andauert. Und ja, ich möchte so ein paar Verse, wo ich mir zusammen geschrieben habe, gerade so ein bisschen erörtern kurz. Und zwar einmal, und wir haben erkannt und geglaubt, die Liebe, die Gott zu uns hat, Gott ist Liebe. Und wer in der Liebe bleibt, der bleibt in Gott und Gott in ihm. Ja, was bedeutet in Gottes Liebe bleiben? Gottesdienst besuche oder spende, gemeinnützige Arbeit verrichte oder sowas. Kommen wir später darauf zurück, ob das der Sinn ist. Es ist bestimmt nicht schlecht, ne? Aber ist es das, was in Gottes Liebe bleibe heißt? Ich habe mir überlegt, ein dreieiner Gott, der schon seit Erschaffung der Welt schon immer existiert und der die Gemeinschaft kennt und nach der Liebe kennt und der bis hin zu Jesus alles durch die Liebe erträgt, ja, der weiß, wie lange die Liebe dauern kann. Es gibt ein Stück im Korinther, 1. Korinther, das Hohelied der Liebe, das kennt bestimmt jeder. Ein Stück daraus will ich noch dazu vorlesen. Nun aber bleibt Glaube, Hoffnung, Liebe, diese drei, aber die Liebe ist die größte unter ihnen. Das hat mich auch so ein Stück weit geführt. Was ist aus dem alle das Wichtigste? Und das selbst wird hier benannt, ne? Was das Wichtigste aus den drei Punkten ist. Und dann dachte ich mir, wie war Gottes Liebe schon von Anfang an? Und durch die Erschaffung der Welt, die Erschaffung seiner Kinder, trotz ununterbrochenem Abfall, was man alles durchs komplette Alte Testament immer wieder sieht, ja, hat er die Menschen nicht vernichtet. Ja. Er hat die Gesetze damals gegeben, um ein Stück weit die Liebe und die Gemeinschaft zu lernen. Dann hat er uns den Heiligen Geist geschenkt und die vollendete Liebe durch Jesus. Noch ein letztes, was auch im Römerbrief ist, und das ist das, was das Ganze vollendet für mich, denn ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Mächte noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes, noch irgendeine andere Kreatur uns scheiden kann von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Ja, wenn man Gott fern ist und sich denkt, ein großer Gott, der man sich gar nicht nahe kann, an sich und mit unserem Unvermögen, ne, ihm sich nicht nähern kann, ne, und trotzdem uns nichts von seiner Liebe trennt. Er sagt sogar, wir dürfen ihn Vater nennen, ja, wer liebt mehr seine Kinder wie ein Vater, ne? Und ja, da komme ich drauf zurück. Es ist nicht die Taten, der Gottesdienst, die gemeinnützige Arbeit, die Spende oder sowas. Es ist das Vertrauen, was ein Kind gegenüber seinem Vater hat. Und ja, möge uns der Herr in alle Lebenslage das Vertrauen und die Liebe schenken. So. Zu der Bekanntmachung ist zu sagen, die nächste Woche, wie gewohnt, Mittwoch um 19 Uhr ist die Bibelstunde. Nächste Sonntag ist der Oliver Ohler bei uns und hält den Gottesdienst. Die Krabbelkreise, Jungschar und Teamkreise ist wie gewohnt. Und ja, jetzt lassen Sie uns zum Eingang das Lied singen aus dem Gemeinschaftsliederbuch, die 326, 1 bis 3. Kommt, atmet auf, ihr sollt leben.
Yeah.
Lesung für den heutigen Tag ist der Psalm 49. Das Leben ist nicht käuflich. Hört zu, all ihr Völker, horcht auf, ihr Bewohner der Erde. Ob ihr einfache oder vornehme Leute seid, ob arm oder reich. Ich habe euch Wichtiges zu sagen. Meine Worte sind die Worte eines Weisen, und tiefe Einsicht spricht aus ihnen. Denn ich höre genau zu, wenn Gott mir Sprüche der Weisheit vermittelt. Beim Spiel auf der Laute will ich euch nun ihre Bedeutung erklären. Warum sollte ich mich fürchten, wenn ein Unglück naht? Wenn ich umgeben bin von boshaften und hinterhältigen Menschen? Sie verlassen sich auf ihren Reichtum, mit Geld und Luxus protzen sie. Doch niemand kann für das Leben seines Freundes bezahlen. Niemand kann ihn bei Gott vom Tod freikaufen. Denn ein Menschenleben kann man nicht mit Gold aufwiegen. Aller Reichtum dieser Welt wäre noch zu wenig. Keiner lebt hier ewig. Niemand kann dem Grab entrinnen. Jeder kann es sehen. Auch die klügsten Menschen werden vom Tod ereilt. Genauso wie Tagträumer und Dummköpfe. Ihren Besitz müssen sie zurücklassen für andere. Sie bilden sich ein, dass ihre Häuser für die Ewigkeit gebaut sind und alle Generationen überdauern. Aber es hilft ihnen nichts. Selbst wenn sie ganze Länder besessen haben, Reichtum und Ansehen erhalten keinen Menschen am Leben. Er verendet wie das Vieh. Dieses Schicksal trifft alle, die auf sich selbst vertrauen und sich in ihrem überheblichen Gerede gefallen. Ahnungslos wie Schafe trotten sie in die Totenwelt. Ihr Hirte dort ist niemand anderes als der Tod. Ihr Körper verwest im Grab und ihre vornehmen Häuser zerfallen. Dann bricht ein neuer Morgen an. Der Tag, an dem die aufrichtigen Menschen über sie triumphieren. Ich bin gewiss, Gott wird mich erlösen und wird mich den Klauen des Todes entreißen. Lass dich nicht einschüchtern, wenn einer steinreich wird und sein Haus immer prachtvoller ausstattet. Nichts kann er davon mitnehmen, wenn er stirbt. Was er angehäuft hat, folgt ihm nicht ins Grab. Er preist sich selbst, ich bin meines Glückes Schmied. Und man schmeichelt ihm, weil er so erfolgreich ist. Und doch kommt auch er dorthin, wo seine Vorfahren sind, die nie mehr das Licht sehen. Ein Mensch mag zu Reichtum und Ansehen kommen, aber wenn er keine Einsicht erlangt, verendet er wie das Vieh. Soweit die Schrift. Ich würde gerne noch mit uns beten und ja, guter Gott, ich danke dir, dass wir uns hier versammeln dürfen, dass wir den Gottesdienst in deinem Namen feiern dürfen, dass wir dich bei uns wissen dürfen. Und ich bitte dich, lass die Worte, die du uns gegeben hast, uns erfüllen im Geist und im Herz, auch für die Kinder in der Kinderstunde und auch für Jung und Alt, dass wir dich ins Herz aufnehmen dürfen und verstehen, was du uns dadurch sagen möchtest. Danke, dass du jetzt bei uns bist. Amen. Lied wollen wir noch singen. Und zwar aus dem Gemeinschaftsliederbuch, die 406, 1 bis 3.
Ja, die Kinder dürfen hoch zum Kindergottesdienst. Georgie hat mich gleich gefragt, Kindergottesdienst? Ich sagte, ja, gleich, noch ein bisschen musst. Ja, euch auch wirklich eine gute Zeit miteinander. Ja. Ja, ist schon eine Schar, gell, die dann rausgeht. Ach, ja, werden die Reihen ein bisschen dünner. Aber gut so, dass sie auch ihren Rahmen haben. Ja, ich möchte mit euch heute über ein Thema nachdenken, das mir gekommen ist, über den Gedanken, dass wir jetzt den letzten Sonntag vor der Passionszeit haben. Den letzten Sonntag vor der Passionszeit. Ab nächsten Sonntag beginnt die Passionssonntage. Da kommen dann so Sonntage, wie Gott sieht, Gott hört, Gott ist ein Gott der Barmherzigkeit, die alle hinweisen auf einen Gott, der dann auch durch diese Zeit mit uns geht und uns vorbereitet auf das, was dann kommt. Und Jesus blickt voraus in diesem Abschnitt, den ich heute mit euch betrachten werde. Das ist eigentlich spannend, einmal zu sehen, der Blick, den Jesus auf diese Zeit nimmt. Wir werden also nachher diese erste Leidensankündigung im Matthäusevangelium betrachten. Um den Auftakt zu verstehen, den Jesus letztlich greift, um hier dem Jüngerkreis zu sagen, wo es hingehen wird, welche Richtung jetzt sein Weg einschlagen wird, müssen wir ein bisschen verstehen. Dieses erste Wörtlein, das da beginnt, da heißt es von der Zeit an. Von welcher Zeit an, habe ich so gedacht. Von welcher Zeit an? Jesus hatte sich mit seinen Jüngern nämlich in die Gegend von Caesarea Philippi zu am Meer, aber es ist Caesarea Philippi. Und das Caesarea Philippi ist in den Bergen am Fuße des Hermons, also ein Gebirge, ganz im Norden, muss man sich vorstellen. Ihr kennt den See Genezareth, den sagt jeden was, so ein bisschen von der Einordnung. Und dann oberhalb ist noch so ein kleiner, ja fast so ein sumpfiger See, der Hulesee. Und rechts oben dann, also nordöstlich, da ist dieses Hermongebirge. Und da ist dieses Caesarea Philippi anzusiedeln. Nur, dass man so ein bisschen eine Idee hat, wo man da sich bewegt. Und in diesem Flecken nimmt er seine Jünger zusammen. Ich habe mal mit meinem Lineal gemessen auf einer Landkarte. Das sind ungefähr Luftlinie 185 Kilometer bis Jerusalem. Also weiter weg kann man fast nicht sein, wenn man noch im Land ist. 185 Kilometer Luftlinie nach Jerusalem. Wird vielleicht nachher noch interessant. Ich greife es nochmal auf. Also in dieser Gegend findet er tatsächlich endlich Ruhe, eine entscheidende Frage mit seinen Jüngern zu klären. Er fragt sie in diesem Abschnitt, der unserem heutigen Abschnitt vorangeht, was sagen die Menschen, wer der Sohn des Menschen ist? Also was sagen die Leute, wer ich bin? Was sagen sie? Was geht so rum im Volk? Wie spricht man über mich? Und dann kommen die Antworten, Johannes der Täufer, Elia, Jeremia oder einer der Propheten. In unserer Zeit, wenn man sagen würde, was denken denn die Menschen, wer Jesus so war oder ist? Dann würden manche sagen, ja, ein Sozialreformer, ein hochstehender Mensch. Vielleicht würden sagen, ein Religionsstifter oder eine große Geistesgröße. Solche Antworten würden wahrscheinlich kommen. Und wir würden sagen, naja, kann man auch denken über ihn. Kann man auch denken. Dann aber fragt Jesus nicht mehr nach der Ansicht der anderen. Er wird konkret und fragt die Jünger, ihr aber, was sagt ihr, wer ich bin? Und das ist eigentlich eine Frage, die man jetzt hier stellen kann. Was sagst du, wer Jesus ist? Das ist eine entscheidende Frage. Wie stehe ich zu ihm? Wer ist er für mich? Was sage ich, wer Jesus ist? Von dieser Antwort hängt jetzt alles ab. Letztlich geht es nämlich nicht um ein Lippenbekenntnis, sondern es geht um meine Stellung zu diesem Jesus Christus, um meine persönliche Stellung zu Jesus Christus. Das ist etwas Großartiges, wirklich. Man kann es nicht hoch genug betonen in unserem Glauben. Wir dürfen als einzelne Person frei und ohne, dass irgendjemand dazwischen steht, vor dem lebendigen Gott stehen und unsere Stellung zu ihm gewinnen. Ist das nicht der Roman? Ja, Halleluja, schön. Wir brauchen keinen dazwischen. Meine Seele darf schreien zu diesem Gott. und er ist ein Gott, der hört. Simon Petrus, der Apostel, antwortet eindeutig. Eindeutiger kann man es nicht beantworten. Du bist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Welch eine Antwort! Der Sohn des lebendigen Gottes, Rienecker sagt das schön dazu, ich lese ein Stück von ihm, ist der lebendige Gott selbst. Du bist der Messias, das heißt der Christus, das heißt nicht irgendein Gesalbter, sondern der Gesalbte schlechthin. Nicht irgendein Erwarteter, sondern der Erwartete schlechthin. Nicht irgendein Verheißener, sondern der Verheißene schlechthin. Der Verwirklicher alles dessen, was die ganzen Schriften und Propheten Kapitel um Kapitel hinweisend und andeutend gesagt haben. Das sagt Rienecker dazu schön, wie er es erklärt. Die Zentralperson, auf die alles hinweist, vom Alten Testament her schon. Dieser Blick auf Jesus wurde dem Petrus vom Vater enthüllt. Denn Jesus sagt zu Petrus, glückselig bist du Simon, Bar-Jona, Sohn des Jona. Da eigentlich müsste man Sohn des Johannes sagen. Denn Fleisch und Blut haben es dir nicht geoffenbart, sondern mein Vater, der in den Himmeln ist. Mein Vater hat es dir geoffenbart. Das hast du dir nicht selbst geholt. Nicht aus dir selbst gewusst. Noch einmal Rienecker dazu. Nicht Menschen hatten also dem Simon, damit auch den Jüngern, den Blick für die einzigartige und absolut einmalige Größe und Herrlichkeit Jesu gegeben. Das Volk als solches stand nicht hinter dem Simon. Dieser und die paar Jünger standen einsam vor Jesus. Vielmehr hatte der Vater im Himmel seinem Sohn dieses Glaubensbekenntnis der Jünger zum Geschenk gemacht. Ja, mein Vater, sagt Jesus im Johannesevangelium, der sie mir gegeben hat. Vater, die, welche du mir gibst. Immer wieder kommt das im Johannes. Müsst ihr mal lesen, nur das Johannesevangelium, nur mal, was der Vater und der Sohn, dieses Verhältnis wird herrlich dargestellt. Alles, was mir der Vater gibt. In dieser Stellung zu Jesus hin wird die Gemeinde Jesu Christi von Christus her ausgehend aufgebaut und wachsen. Das ist der Anfang. Wir haben also hier schon ein Stück, einen Wendepunkt. Und Jesus macht das in diesem Kapitel noch einmal deutlich. Wir wissen, die eigentliche Ablehnung Jesu ist Matthäus 12, als die Schriftgelehrten und Pharisäer sagen, ja, die Zeichen, du Wunder, die tust, in welchen Namen tust du, wie machst du, in welcher Macht? Und Jesus sagt, das, was der Vater mir gibt letztlich. Und sie sagen, nein, von einem Dämon. Und sie verwerfen den Christus und sagen zu ihm, er wäre von einem Dämon besessen, er wäre aus des Satans Kraft und Macht, würde er das tun, was er tut. Damit lehnen sie was ab? Den Messias. Sie lehnen den Messias ab. Und Jesus macht hier deutlich, es wird etwas Neues kommen. Er spricht hier zum ersten Mal von meine Gemeinde, also die Ekklesia, die Herausgerufenen. Das ist dieser Wendepunkt, der hier nochmal deutlich wird. Also 12 und 16 sind so diese Kapitel, wenn man das verstehen will. Ich möchte zunächst den ganzen Abschnitt lesen. Matthäus 16, ab 21 bis 28, wer mitlesen möchte. Matthäus 16, 21 bis 28. Von der Zeit an begann Jesus seinen Jüngern zu zeigen, dass er nach Jerusalem hingehen müsse und von den Ältesten und hohen Priestern und Schriftgelehrten vieles leiden und getötet. Und am dritten Tag auferweckt werden müsse. Und Petrus nahm ihn beiseite und fing an, ihn zu tadeln, indem er sagte, Gott behüte dich, Herr, dies wird dir nicht widerfahren. Er aber wandte sich um und sprach zu Petrus, geh hinter mich, Satan, du bist mir ein Ärgernis, denn du sinnst nicht auf das, was Gott ist, sondern auf das, was der Menschen ist. Dann sprach Jesus zu seinen Jüngern, wenn jemand mir nachkommen will, er verleugne sich selbst, nehme sein Kreuz auf und folge mir nach. Denn wenn jemand sein Leben erretten will, wird er es verlieren. Wenn aber jemand sein Leben verliert um meinetwillen, wird er es finden. Denn was wird es einem Menschen nützen, wenn er die ganze Welt gewönne, aber sein Leben einbüßte? Oder was wird ein Mensch als Lösegeld geben, für sein Leben. Psalm 49. Denn der Sohn des Menschen wird kommen in der Herrlichkeit seines Vaters mit seinen Engeln, und dann wird er einem jeden vergelten nach seinem Tun. Wahrlich, ich sage euch, es sind einige von denen, die hier stehen, die werden den Tod nicht schmecken, bis sie den Sohn des Menschen haben kommen sehen in seinem Reich. Mein erster Punkt, auf nach Jerusalem. Der Hirte und das Lamm geht voraus. Ist kein Sprachfehler. Ich weiß, ich müsste sagen gehen, aber geht. Hirte und Lamm sind eins. Der Hirte und das Lamm geht voraus. Es ist eins, ein das Gleiche. Nach Jerusalem. Von der Zeit also nachdem sein Volk Israel ihn als den Messias nicht erkannte oder anerkannte und in ihm den Sohn des lebendigen Gottes nicht annahm. Von der Zeit an begann er im Kreis seiner Jünger über die kommenden Ereignisse in Jerusalem offen zu reden. Das erste Mal, wo er offen spricht mit den Jüngern und sagt, so wird es sein. Das kommt jetzt. Jerusalem war das Zentrum Israels. Hier stand der Tempel, fanden die großen Feste statt. Hier waren die Herrscher und die Schriftgelehrten, die religiösen Führer versammelt. Dies war der Ort, an dem man pilgerte und an dem man Gott besonders nah sein konnte. Wenn noch etwas übrig war von diesem salomonischen Glanz, von dieser Dynastie des Davids, dann sicher hier in Jerusalem, im Schatten des herodianischen Tempels, das kann man sich vorstellen, dieser Tempel, an dem 46 Jahre gebaut wurde. Auch wenn die Römer das Land erobert hatten und es unter ihrem Machtbereich hielten, war das doch noch das Zentrum dieses Landes. Das war noch was Besonderes. Auf nach Jerusalem. Die Ausrichtung war klar, die Ablehnung des Messias musste unweigerlich zur Konfrontation führen. Wenn alle Beglaubigungszeichen, die schon durch ihn geschehen waren, und sein Zeugnis vom Vater kein Gehör fanden, dann musste der Anspruch, den er nicht verließ, er hat ja seinen Anspruch nicht losgelassen, der Sohn des lebendigen Gottes zu sein, dann musste dieser Anspruch zu was führen? Zum klaren Urteil Blasphemie, Gotteslästerung. Er macht sich selbst zu Gott. Er macht sich selbst zu Gott. Wir erinnern uns, Jesus ist bei diesem Geschehen, das jetzt ist, in Caesarea Philippi, also weit entfernt von Jerusalem. Ich habe vorhin gesagt, 185 Kilometer Luftlinie, hoch oben im Norden. Und unser menschlicher Instinkt sagt uns jetzt, was? Flieh! Wenn du schon weißt, was kommt, fliehe! Nach Norden, nach Osten, die Wege sind offen. Mach Distanz zu Jerusalem. Guck, dass du Land gewinnst, und zwar in die richtige Richtung, nicht in die verkehrte. Begib dich keinesfalls nach Jerusalem. Ich habe mich so erinnert an dieses Monopoly. Gehe nicht über los, gehe nicht über Jerusalem. Das keinesfalls. Jesus aber sieht seinen Weg klar vorgezeichnet. Die völlige Übereinstimmung mit dem Willen des Vaters, die Bereitschaft, dem Vater im Gehorsam zu ehren und sein tiefes Wissen, dass nur dieser Weg zur Versöhnung zwischen Mensch und Gott dienen kann, lassen für ihn keinen anderen Weg offen. Er muss nach Jerusalem gehen. Vielleicht ein kleines Missverständnis, das oft so gesagt wird. Was ist das für ein Gott, der seinen Sohn schlachten lässt, blutig hinrichten lässt? Wie kann das ein Gott, ein Vater der Liebe sein? Ihr Lieben, der Vater hat den Sohn nicht geschlachtet. Geschlachtet haben ihn die Menschen mit ihrer Schuld und Sünde und Rebellion gegen Gott, du und ich. Das ist ein großes Missverständnis, wenn man Gott so darstellt. Der Vater hat seinen Sohn geliebt und gibt sein Liebstes, um uns zu erkaufen und zu erretten. Ein großer Missverständnis, das so zu sehen. Nicht, weil der Vater ihn zwingt, nein, er geht in Freiwilligkeit, in Übereinstimmung mit des Vaters Willen. Er hat die Macht, sein Leben zu lassen, es wieder zu nehmen. Er geht im Gehorsam gegen den Vater und ehrt den Vater in diesem Gehorsam bis zum Tod am Kreuz. Johannes 10, Philipper 2. Auch hier spricht er aber nicht nur vom Leiden und getötet werden. Auch hier weiß er schon um Auferstehung. Er spricht davon, dass am dritten Tag auferweckt werden müsse. Aber ohne Frage begibt sich Jesus Christus in den schwersten Kampf, den man sich denken kann, mit den Mächten der Finsternis und des Todes. Da geht er hinein. Und Petrus beginnt das zu begreifen. Petrus hat das verstanden. Und es ist ihm zutiefst zuwider. Es ist ihm zutiefst zuwider, was da geschehen soll. Wie kann der Messias von der geistlichen Autorität des Volkes abgelehnt werden? Das darf doch nicht geschehen, darf nicht wahr werden. So kann doch dieser Sohn des lebendigen Gottes nicht enden. Der Christus muss doch die Autorität haben über diese Männer und nicht umgekehrt, oder? Ich verstehe ihn gut. Ich verstehe ihn gut. Gott ist doch Herr und nicht diese Theologen. Und er ist darüber empört. Er sagt so nicht. Jesus, das läuft verkehrt herum. Das läuft schief. Das kann doch nicht Gottes Wille sein. Gott behüte dich, Herr. Das nicht. Verstehen wir ein bisschen den Petrus in seiner Empörung. Eben noch wurde Petrus mit glückselig bist du angesprochen. Jetzt aber reagiert Jesus in aller Schärfe. Geh hinter mich, Satan. Du bist mir ein Ärgernis, denn du sinnst nicht auf das, was Gottes, sondern auf das, was des Menschen ist. Zunächst also Platzanweisung. Geh hinter mich. Petrus, nicht du bestimmst den Kurs. Nicht das Schaf für den Hirten, nein, der Hirte für das Schaf. Nachfolge bedeutet zu folgen im Vertrauen und Wissen, er kennt den Weg. Was sehr schön, deine Anfangsgedanken. Vertrauen zeugt in der Liebe, in dem Wissen, der Vater meint's gut. Er hat Gedanken des Friedens, des Heils mit mir. Wie leicht geht's uns ebenso wie dem Petrus, wenn uns die Wege, die uns Gott führt, schwer, undurchsichtig, ja, falsch vorkommen. Eben wie es der Petrus empfunden hat. Wir möchten Gott korrigieren, ihm sagen, wo es lang geht. Und kennen weder Weg noch Ziel. Schon interessant, wir Menschenkinder, dass wir manches Mal denken, wir müssten Gott erklären, wie es zu laufen hat. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, vielleicht kenne nur ich das in meinem Herzen. Aber ich kenne das in meinem Herzen. Ich denke, Herr, so doch nicht, muss doch anders laufen. Ich verstehe Petrus gut. In dieser Haltung werden wir Gott zum Feind, stehen ihm entgegen, verlassen unseren Platz der Nachfolge, sind nicht mehr hinter, sondern denken, vor Jesus stehen zu können. Werden Jesus zum Ärgernis. Ist uns das bewusst? Befiehl du deine Wege und was dein Herz kränkt, der allertreuesten Pflege, des, der den Himmel lenkt, der Wolken, Wind und Luft und Winden gibt Wege, Lauf und Bahn, der wird auch Wege finden, da dein Fuß gehen kann. Bleibt das in unserem Herzen, dann, wenn es so undurchsichtig wird. Tolles Lied. Das viel darüber sah, was hier geschieht. Wie tröstend und wohltuend ist für mich, dass trotz dieser harten Zurechtweisung ausgerechnet Petrus eine so besondere Stellung zu Jesus finden wird. Jesus hat ihn später eingesetzt als Hirte der Herde, Johannes 21. Jesus betet zuvor in besonderer Weise für diesen mutigen, vorbrechenden Charakter, der so in Gefahr steht, sich selbst zu vertrauen. War ja ein toller Kerl. Ich bewundere ihn immer wieder. War der Erste, der aus dem Boot steigt, aufs Wasser geht. Wisst ihr? War der Erste, der sagt, nein, ich bin dabei. Ein toller Kerl. Aber er hat immer in der Gefahr gestanden, auf sich selbst zu vertrauen. Vielleicht, weil er so ein mutiger Kerl war. Hätten gern kennengelernt. Ich glaube, das ist ein Typ gewesen. Aber auch Petrus muss von Christus erkauft werden aus der Hand des Feindes. Führt mich zum zweiten Teil des Textes. Jesus spricht, wenn jemand mir nachkommen will, der verleugne sich selbst, nehme sein Kreuz auf, folge mir nach. Wenn jemand sein Leben erretten will, wird das verlieren. Wenn aber jemand sein Leben verliert, um meinen Willen wird das finden. Denn was wird es einem Menschen nützen, wenn er die ganze Welt gewinne, aber sein Leben einbüßt, oder was wird ein Mensch als Lösegeld geben für sein Leben? Das Lösegeld für ein Leben, mein zweiter Punkt, die Herde im Blick. Petrus ist also einer derer, die Jesus im Blick hat, ohne Frage. Das merkt man in der ganzen Geschichte des Petrus. Jesus verliert Petrus nicht aus dem Blick, als er ihn verleugnet, wisst ihr, da gibt es eine kleine Szene, als er über den Hof geht und er blickt Petrus an. Eine kleine Szene in den Evangelien. Er verliert ihn nicht aus dem Blick, diesen Petrus. Auch nicht da, wo er versagt. Er wird als Apostel einer derer werden, die Verfolgung, Leid und Tod erleben sollen, der sein Leben dran gibt für seinen Herrn. Das ist spannend für mich. Eine ungeheuer spannende Sache. Sich darüber mal Gedanken zu machen, wenn, wie so manche uns weismachen wollen, dass alles so fingiert ist und alles nur eine Geschichte, die uns Gott halt erzählt oder die halt Menschen da so aufgeschrieben haben. Ich frage mich immer, warum haben von diesen 11 übrig gebliebenen Aposteln, wir haben ja noch einen dazugenommen, einen 12. wieder, also außer Judas, alle, wahrscheinlich bis auf Johannes, ihr Leben gelassen für diesen Herrn. Für eine Sache, die nicht stimmt. Für eine Sache, die es nicht wert ist. Warum lasse ich mein Leben für etwas, das es nicht wahr ist? Sie zeugen von der Wahrheit. Sie zeugen von dem, was sie erlebt haben. Sie zeugen mit ihrem Leben. Das ist ein gewaltiges Zeugnis. Dieser Petrus gehört dazu, zu diesem Kreis. Und auch wenn Jesus ihm noch einmal persönlich sagen wird, in Johannes 21, 22, folge du mir nach, ist er nur einer der Nachfolger. Aber genau um diese Nachfolge geht es hier zunächst. Unsere Lebenslast, die Gott sehr verschieden ein Leben legt, sollen wir auf uns nehmen. Was meint Selbstverleugnung? Kreuz. Wenn wir auf dem Weg Jesus sehen, lernen wir vielleicht ein wenig zu verstehen, was er hier wohl meint. Heraus aus meiner Ich-Bezogenheit, hinein in ein Leben zur Ehre Gottes. Heraus aus unserer Art, selbst bestimmen zu wollen. Und hinein in das Fragen, Herr, was willst du, dass ich tun soll? Bestimmen, das macht uns so ein bisschen aus. Ich erzähle euch mal eine kleine Anekdote, hat wirklich stattgefunden. Als unsere Anna, ich würde sagen, so 4 war, die Judith 2, sie sitzen, ich kann das Bild noch, ich könnte es euch noch zeichnen. Bei uns geht's zu den Kinderzimmern hoch, so eine steile Treppe, so eine kleine, schmale, steile Treppe. Und da sitzen die beiden, damals war noch so Teppich über den Treppen, habe ich irgendwann mal runtergemacht, aber egal. Da sitzen die beiden, die Anna ein bisschen höher, die Judith unten und irgendwas war. Und ich habe in aller Deutlichkeit als Papa gesagt, jetzt geht ihr mal runter und ja, jetzt ist mal Ruhe, kein Streit mehr und geht jetzt mal in eure Zimmer. Oder habt ihr einfach mal zurechtgewiesen, dann sagt die Anna voller Empörung, du willst immer der Bestimmer sein. Na, ich dachte, ja, sie hat ja recht. Du willst immer der Bestimmer sein. Das liegt so drin in uns Menschenkindern. Wir wollen der Bestimmer sein. Raus aus diesem Bestimmer sein. Gott bestimmen lassen, ihn den Kurs vorgehen lassen, ihm sagen und zulassen und uns darauf einlassen, was er Recht und Unrecht nennt. Christus, der Sohn, war ganz ausgerichtet, abhängig vom Vater. 2 Verse aus dem Johannesevangelium, Johannes 8, 28, 29. Wenn ihr den Sohn des Menschen erhöht haben werdet, dann werdet ihr erkennen, dass ich es bin, also dass ich der Sohn bin und dass ich nichts von mir selbst tue, sondern wie der Vater mich gelehrt hat, das rede ich. Und der mich gesandt hat, ist mit mir. Er hat mich nicht allein gelassen, weil ich alle Zeit das ihm Wohlgefällige tue. Selbstverleugnung, Kreuz, raus aus meiner Ich-Bezogenheit, raus aus meiner Selbstsucht, aus meinem Bestimmertum. Vielleicht geht es euch an dieser Stelle auch wie mir selbst. Und ihr fragt euch, wie soll das gehen? Wie soll ich da rauskommen aus meinem in mir gekrümmt sein, wie es Luther bezeichnet, in uns gekrümmt, so wie so eine Schnecke, die immer wieder, oder wie ein Hund, der seinem Schwanz nachgeht, wisst ihr? Kennt ihr das Spiel, wenn ein Hund seinen Schwanz fangen will? So ist das Bild, das Luther aufgreift. Also wir sind immer am Drehen um uns selbst, immer am Reflektieren, immer, habe ich es richtig gemacht, habe ich es richtig gemacht, bin ich auch recht da, bin ich gut angekommen, haben die richtig gesehen, was für ein toller Kerl ich bin, habe ich mich richtig dargestellt, sehen die alles, was ich überhaupt leiste, kriegt das überhaupt jemand mit, was in der Gemeinde alles mache? Immer dieses Drehen um mich. Bin ich im Beruf richtig anerkannt? Sieh die Familie überhaupt, was ich als Mutter alles leiste für die? Die merken ja gar nicht, dass ich alles, ich koche, ich backe, ich putze. Keiner nimmt's wahr. Immer dieser Mensch, der um sich, immer ich. Es liegt alles in uns drin. Jeder von uns hat ein Stück davon. Ich auch, ohne Frage. Wie soll ich raus? Und ich habe so gedacht, ganz sicher nicht aus eigener Kraft und eigenem Vermögen. Gott selbst will in der Person des Geistes eine Veränderung in uns schaffen und kann das auch, kann uns tatsächlich verändern. Ich möchte ein Stück lesen, dazu mir wichtig geworden ist, aus Johannes 14, ab Vers 15. Wenn ihr mich liebt, so werdet ihr meine Gebote halten und ich werde den Vater bitten, und er wird euch einen anderen Beistand oder Tröster geben, dass er bei euch sei in Ewigkeit, den Geist der Wahrheit, den die Welt nicht empfangen kann, weil sie nicht sieht noch ihn kennt. Ihr kennt ihn, denn er bleibt bei euch und, noch größer, wird in euch sein. Er bleibt bei euch und er wird in euch sein. Ich werde euch nicht verwaist zurücklassen. Ich komme zu euch. Noch ein kleines und die Welt sieht mich nicht mehr. Ihr aber seht mich. Weil ich lebe, werdet auch ihr leben. An jenem Tag werdet ihr kennen, dass ich in meinem Vater bin und ihr in mir und ich in euch. Ich finde es wunderbar, gewaltig, was uns Gott hier zuspricht. Ich bin ja nicht nur bei dir, ich wohne in dir, in deinem Herzen. Ich bin da. Der Geist der Wahrheit, der mich erkennen lässt, Christus ist bei mir. Der Geist Gottes zeugt unserem Geist, dass wir Gottes Kinder sind. Nur wo unser Herz von Gott eingenommen ist, in Besitz genommen wird, wo er einkehrt in das Seine, da darf unser Sein neu werden und daraus ein verändertes Leben zur Ehre Gottes sich entfalten. Ich sage nicht ohne Widerstand, nicht ohne Kampf, nicht ohne Niederlagen, nicht ohne Hinfallen, all das gehört dazu, ich weiß. Aber neues, verändertes Leben. Und das will Gott auch. Er will neues Leben. Und er will es in der Wirklichkeit unseres Lebens, nicht als eine schöne Sonntagstheologie, die hier verkündet wird, sondern als ein Leben, das im Alltag trägt und Auswirkungen hat, mich bestimmt im Umgang mit den Menschen, denen ich begegne, immer wieder hineingreift in mein tägliches Leben. Ob ich in der Schule Lehrer bin, ob ich Ausbilder bin, ob ich eine Firma leite und Mitarbeiter habe, ob ich in der Familie Aufgaben habe, ob ich als Schüler oder Student unterwegs bin. Gott will hinein in unser Leben. Ganz konkret. Und die Grundlage dieses Lebens, dieses veränderten Lebens, ist die Frage der Lösung aus der alten Bindung. Der Gefangenschaft in einem Leben, das nicht, wem uns das der Humanismus so weiß machen will, frei wählt zwischen Gut und Böse, zwischen rechts und links zu wählen vermag, sondern ein Leben, das ohne Gott im Muss der Sünde lebt und damit unter Gottes Zorn unversöhnt mit dem Vater existent ist. Wer aber kann mich loskaufen, freikaufen? Diese Frage stellt Jesus hier. Was wird ein Mensch als Lösgeld geben für sein Leben? Im Psalm 49 haben wir diese Frage in einer menschlichen Perspektive beantwortet gesehen. Du hast es am Anfang gelesen. Niemals kann ein Mann seinen Bruder loskaufen. Nicht kann er Gott sein Lösegeld geben, denn zu kostbar ist das Kaufgeld für ihre Seele. Er muss davon ablassen auf ewig, dass er fortlebe immer. Die Grube, also das Grab, nicht sehe, als wären wir nicht endlich, hätten nicht den Tod auch vor uns. Herr, lass mich klug werden, auf das Ende schauen, auf das ich klug werde. Das Ende unseres Lebens wird sein, wenn Christus nicht vorher wiederkommt. Natürlich, das Grab, dass auch unsere Stimme einmal verstummen wird, unser Herz nicht mehr schlagen wird, hier auf dieser Erde. Eine vernichtende Sicht aller menschlichen Möglichkeiten und Hoffnungen. Bleibt bei solcher Perspektive nicht letztlich der Schluss? Dann lasst uns das Leben so gut genießen, wie es geht, mitnehmen, was wir können, auskosten, was möglich ist. Da ist kein Raum für Selbstverleugnung und Kreuz und Hingabe. Da muss jeder sehen, dass er nicht zu kurz kommt. Oder? Und gerade hier erfahren wir das alles Verändernde. Durch den Loskauf des einen Menschen, des Sohnes des Menschen, der als zweiter Adam in der zweiten Gottesperson zu uns kommt und machtvoll spricht und in der Tat beweist, wozu er gekommen ist. Gleich wie der Sohn des Menschen nicht gekommen ist, um bedient zu werden, sondern um zu dienen und sein Leben zu geben als Lösegeld für viele. Matthäus 20, 28. Dass wir das richtig begreifen, mit offenem Herzen und wachem Verstand. Er zahlt für uns. Er zahlt für dich. Er gibt sein Leben preis, auf das ich aus dem Tod errettet werde. Das ist die Wirklichkeit. Damit kauft er uns frei aus der Macht und Nacht der Sünde und des Todes, versetzt uns ein neues Leben, das nicht mehr in der Gewalt des Feindes ist, macht uns fähig, neu, verändert zu leben. Kolosser 1, 12 bis 14. Er, Christus, hat euch fähig gemacht, die Möglichkeit gegeben, euch verändert, zum Anteil am Erbe der Heiligen im Licht und uns errettet aus der Macht der Finsternis und versetzt in das Reich des Sohnes, seiner Liebe. In ihm haben wir die Erlösung, die Vergebung der Sünden. Ist uns das bewusst, unsere neue Stellung in Christus? Er hat uns versetzt. Er hat uns fähig gemacht. Er hat uns die Erlösung und die Vergebung geschenkt. So sehr hat der Hirte die Herde im Blick. Ich lasse mein Leben für die Schafe. Der letzte Abschnitt ist nicht ganz einfach. Jesus blickt noch weiter. Er sagt dann, der Sohn des Menschen wird kommen in der Herrlichkeit seines Vaters mit seinen Engeln und dann wird er einem jeden vergelten nach seinem Tun. Wahrlich, ich sage euch, es sind einige von denen, die hier stehen, die werden den Tod nicht schmecken, bis sie den Sohn des Menschen haben kommen sehen in seinem Reich. Jesus blickt weiter auf das Reich des Königs. Herrlichkeit, Vollendung, Macht, Klarheit. Also hier haben wir schon bei der ersten Leidensankündigung Matthäus Evangelium nicht nur den Blick, so wie am Anfang auch, auf Leid und Tod, sondern auch am Anfang Auferstehung hier die Herrlichkeit, das Herrlichkeitsreich. Und so gewiss wahr es ist, dass Jesus Christus bei seinem ersten Kommen nicht kam, um zu richten, sondern nur zu retten. Johannes 3, 17, denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, dass er die Welt richte, sondern dass die Welt durch ihn errettet werde. So gewiss wahr ist es, dass Jesus Christus bei seinem zweiten Kommen alles offenbar machen wird und in seiner Gerechtigkeit richten wird. Das wird ein Tag, wenn alles offenbar wird. Nun, kann die Menschheit, die Jesus als Herrn und Heiland, als den Sohn Gottes, in der Fleischesgestalt des Menschen, als ihren Erlöser und Versöhner ablehnt, zu Recht die Frage stellen, wo sind sie denn? Sind nicht alle, mit denen Jesus damals geredet hat, tot? Wo ist er denn gekommen? Und wir müssen feststellen, ja, dem ist so. Sie sind alle in ihren Gräbern. Sie haben den Tod geschmeckt. Oder? Auch wenn wir an die Auferstehung von den Toten glauben oder aus den Toten glauben und wissen, dass die Worte aus 1. Korinther 15, 1. Thessalonicher 4 genau so einmal Wirklichkeit werden, so ist dieses Wort Jesu doch zumindest nicht so einfach zu verstehen. Gibt es Ausleger, die auf die nachfolgende Verklärung Kapitel 17 hinweisen, wo er Petrus, Jakobus und Johannes mitnimmt und sie Christus sehen, wie die Sonne seine Kleider weiß wie das Licht. Aber das war ja nicht der Tag, an dem Gott alles offenbar gemacht hat. Manche verweisen auf das Pfingstfest, als der Heilige Geist im Zeichen der Feuerzunge auf die Gläubigen in Jerusalem kam. Aber auch hier ist ja noch nicht der Tag, wo alle gerichtet werden nach ihrem Tun. Das ist ja noch nicht dieser Tag der Herrlichkeit. Und doch lesen wir diese Wahrheit aus Kolosser 1,14, dass Gott uns schon versetzt hat in das Reich des Sohnes seiner Liebe durch seinen Tod am Kreuz und dass der Geist Gottes Wohnung nimmt in den Gläubigen. Dies haben wohl sogar die meisten, außer vielleicht Judas, und vielleicht manche, die zwischen dieser Rede und Pfingsten verstorben sind, auch persönlich erlebt. Auch den Aufbruch des Reiches durch die Verkündigung des Evangeliums in Jerusalem, Judäa, Samaria und bis an die Enden der Erde. Manche von ihnen durften es gar begleiten, waren da Teilhaber, haben das mitgetragen, dieses Wort. Sind bis nach Rom gekommen, um ihr Leben dort preiszugeben. So haben sie den Auferstandenen sicher erleben, sehen dürfen, Zeugen der Auferstehung werden dürfen. In diesem Sinne zeugt ja auch Johannes davon, wir sagen euch von dem, was wir gesehen, was wir gehört, was wir erfasst haben. Wir sagen euch keine Lügenmärchen. 1. Johannesbrief, die ersten 4 Verse. Das Endgültige, aber das Kommen des Sohnes in Macht und Herrlichkeit steht ja noch aus. Das ist doch noch nicht. Ich kann mir diese Verse nicht ganz auflösen. Es gibt eine Geschichte, wo ich gedacht habe, ja, da ist etwas davon da. Apostelgeschichte 7, 54 bis 55. Als sie aber dies hörten, also das Zeugnis des Stephanus, wurden ihre Herzen durchbohrt und sie knirschten mit den Zähnen gegen ihn. Da er aber voll Heiligen Geistes war und fest zum Himmel schaute, sah er die Herrlichkeit Gottes und Jesus zur Rechten Gottes stehen. Und das hat mir ein bisschen den Gedanken gegeben, Gott hat sicher seinen Aposteln und seinen engen Jüngern immer mal wieder einen Blick in dieses Herrlichkeitsreich gegeben. Etliche von euch werden das schauen, werden das sehen, werden es zutiefst begreifen, vielleicht sogar Blicke hineinwerfen in diese unsichtbare Welt. Wir wissen auch von Paulus, dass er Blicke hatte in diese unsichtbare Welt. Aber das, was noch kommt, was noch aussteht, ist, glaube ich, wirklich noch offen, dass er kommt in Macht und Herrlichkeit. Das ist noch offen, aber auch das wird Wirklichkeit werden. So verstehe ich diesen Verse. Dass es Einzelnen wohl so gegolten hat, etliche von euch werden den Tod nicht schauen, bevor sie nicht meine Herrlichkeit sehen. Stephanus sah die Herrlichkeit, bevor er starb, andere vielleicht auch. Nicht über jeden ist dieses Zeugnis wohl gegeben. Und dass es offenbar wird vor der ganzen Welt, ich glaube, das steht noch aus, das wird noch kommen. Aber es wird sein, Jesus sagt, wie ein Blitz, der auf die Erde fährt. Wird nicht zu übersehen sein. Man wird es schauen. Es wird auch nicht zu verleugnen sein, wenn Jesus wiederkommt. Ja, möchten wir ihm nachfolgen, nicht in unserer Kraft, sondern in dem, was er an Neuem in uns angelegt hat, im Vertrauen auf sein Wirken, an unserem Herzen und Leben und immer wieder auch uns sagen lassen, wo wir hingehören. Nicht vor, sondern hinter den Hirten. Amen. Lasst uns beten. Herr, wir staunen über dich. Du bist der, der sieht, was auf ihn zukommt und nicht davonläuft. Elia lief davon im Alten Testament. Jona lief davon. Ach, wir laufen auch oft davon. Du läufst nicht davon, wenn es drauf ankommt. Du bist der Gott, der da ist, wenn es drauf ankommt. Du bist der Ich Bin, der Ich Bin. Zuverlässig, treu, wahrhaftig in deinem ganzen Wesen. Du läufst nicht davon, vor Tod, Kreuz und vor den Finsternismächten, vor der Sünde und all dem Verspotten, vor all der Schmach, vor all dem Erniedrigtwerden. Du läufst nicht davon. Du bist der Gott, der aus der Herrlichkeit kommt, beim Vater. Du hättest das alles nicht aufgeben müssen. Du handelst nie im Zwang, sondern in Freiheit und Liebe. Lieber Herr, lass uns lernen von dir und schenk, dass wir doch wirklich Nachfolger werden deiner Art, dass wir begreifen, wie du bist und Stück um Stück auch verändert werden in dein Bild. Hab Dank, dass du so unendlich Geduld hast mit uns, auch mit unseren Unarten, mit unserer Eigenliebe, mit unseren selbstbestimmten Plänen. Du kennst uns ja besser, als wir uns selbst kennen. Schaust in unser Herz hinein und erbarmst dich darüber. Holst uns heraus aus der Finsternis in dein Licht. Versetzt uns in dieses Reich, das von Liebe bestimmt ist und Wahrheit, das, was diese Welt nicht kennt. Lieber Herr, so danken wir dir, dass wir zu dir sprechen dürfen, als Kinder, wie du uns gelehrt hast. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme und dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Amen. Wir singen zusammen das Lied Nummer 383, die Strophen 1 bis 4. Du gibst das Leben, das sich wirklich lohnt. 383, 1 bis 4. Ja, wer in dir bleibt. Wir erheben uns unter den Segen Gottes. Ich hebe meine Augen auf zu den Bergen. Woher wird meine Hilfe kommen? Meine Hilfe kommt vom Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Er wird nicht zulassen, dass dein Fuß wanke. Dein Hüter schlummert nicht, siehe nicht, schläft, noch schlummert der Hüter Israels. Der Herr ist dein Hüter. Der Herr ist dein Schatten über deiner rechten Hand. Am Tag wird die Sonne nicht stechen, der Mond nicht bei Nacht. Der Herr wird dich behüten vor allem Unheil. Er wird dein Leben, deine Seele behüten. Der Herr wird deinen Ausgang und deinen Eingang behüten. Von nun an bis in Ewigkeit. Amen. Ja, wir dürfen uns verabschieden, auch von denen, die an den Mikrofonen sind, und hören noch ein Nachspiel.